glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Happy Birthday, Tobi.
Was? Ich habe doch gar nicht Geburtstag.
Nee, du nicht, aber der Podcast ist am Samstag 6 Jahre alt geworden.
Nein, der kommt ja in die Schule jetzt.
Ja, genau, jetzt sind wir Erstklässler, ja, sehr gut.
Phänomenal. Ich bastel dir dann so eine Schultüte und tue ein paar, was weiß ich, Gummibärchen rein.
Ja, gute Idee. Hättest du gedacht, dass wir das 6 Jahre durchhalten?
Also ich glaube, wir zwei schon, weil wir doch vor Energie strotzen und immer tolle Ideen haben. Du vor allem, muss ich wirklich mal loben hier, was du für Sachen immer anbringst.
Geht runter wie Öl.
Aber dass uns so lange Leute zuhören, finde ich auch toll. Und ganz ehrlich, es werden ja sogar immer mehr. Und auch an der Response, wir kriegen ja auch immer mehr Zuschriften oder sonstiger. Also freut uns total. 6 Jahre Einschulung, wow. Kannst du dich an deinen ersten Schultag erinnern?
Ja klar, logisch. Logisch, eine karierte kurze Hose angehabt, werde ich nie vergessen. Furchtbar, ich hab's gehasst. Finde ich immer noch scheiße, ja.
Ich kenne auch noch ein Foto mit Schultüte natürlich, klassisch auf dem Schulhof aufgenommen. Und ich glaube, ich habe Gummistiefel getragen, warum auch immer. Und ich werde auch nie vergessen, ich hatte irgendeinen in der Schule, der hatte Cowboy-Stiefel. Und ich wollte auch dann unbedingt Cowboy-Stiefel haben. Und ich habe die nie gekriegt. Ja. Und im Nachhinein finde ich es gar nicht so schlimm, weil der Typ war ein Arschloch, hat sich sehr schnell rausgestellt. Und ich habe den auch ein paar Mal gegoogelt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ich habe den nie gefunden, obwohl der einen relativ ungewöhnlichen Namen hat. Keine Ahnung, was aus dem ist offensichtlich nichts Großes geworden, dass es irgendwo zumindest erwähnt werden müsste, wie auch immer.
Aber er scheint ja in Erinnerung geblieben zu sein mit seinen Cowboy-Stiefeln, nicht schlecht.
So ist es.
Ich habe mich tatsächlich die Tage mit einem Kollegen über Einschulung unterhalten. Und der Kollege ist Pole. Weißt du, wie Schultüte auf Polnisch heißt? Das ist mega süß.
Weißt du? Also im Ernst jetzt nicht, du kommst jetzt nicht mit so einem, wie heißt ein Polizist auf Chinesisch Langfingfang oder sowas?
Nein. Ernsthaft.
Vielleicht. Okay, ich habe keine Ahnung.
Pass auf. Tüter.
Das ist nicht dein Ernst.
T-Y-T-A. Mega süß.
Tüter. Das ist das klingt ja wie so ein Ikea-Name, weißt du?
Ja.
Tüter. Ist auch geil.
Okay. Fangen wir an mit den fiesen Themen. Oder fangen wir heute an mit, wir lösen erstmal was auf von letzter Woche. Du hast ja einen Screenshot von einem Trump-Post angesprochen.
Genau. Und zwar hatte der ein verpixeltes Bild von sich gebracht, oder der Weiße Haus Account war es, der White House Account, ein verpixeltes Bild vom Trump. Man konnte also erahnen, dass er es war, und man konnte auch erahnen, dass der ein Handy in der Hand hält. Und dasselbe gab es vom J.D. Vance, also vom Vizepräsidenten, der auch verpixelt war und auch offen augenscheinlich ein Handy in der Hand hielt. Und ich habe ja gesagt, vielleicht ist das irgendwie Werbung für das Trump-Phone, dieses in den USA gebaute Telefon, das er ja schon seit einem Jahr, glaube ich, fast ankündigt und noch nicht bringt, weil wir letzte Woche ja über die Router Made in USA gesprochen haben. Es hat sich jetzt rausgestellt, im Ganzen war nicht so. Das Weiße Haus hat nur eine App rausgebracht und die damit angeteasert. The White House heißt sie, oder die White House App. Bei der kann man mit Livestreams und Echtzeit-Updates, also Push-Nachrichten, mal so die Arbeit des Präsidenten verfolgen. Also man kriegt quasi Infos aus erster Hand. Ich glaube also allerdings eher, dass die Infos von dir aus erster Hand wollen, denn so ist die erste Kritik wohl an dieser App. Ich habe die jetzt nicht installiert. Ist vielleicht auch gut so. Das Programm möchte den Aufenthaltsort des Nutzers abrufen können, Zugriff auf den Speicher des Endgeräts bekommen und auch Zugriff auf die Mikrofone bekommen.
Natürlich.
Und ich weiß jetzt nicht, ob das so der App-Herausgeber ist meines Vertrauens.
Ja, es lässt schon tief blicken. Also wer sich so eine App installiert, ist wahrscheinlich sowieso schon Trump-Fan, weil, seien wir mal ehrlich, diese News, du kriegst die ja sowieso, und wenn du wirklich alles, was da rausgeblökt wirst, konsumieren willst, dann installierst du dir vielleicht so eine App, dann bist du total minded. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, die Leute, die das gut finden, sind sowieso ein bisschen, sag ich mal, nicht die hellste Kerze auf der Torte und installieren sich in so eine App, aber Würde ich natürlich nicht sagen. Ja, würde ich nicht.
Ich halte das, glaube ich, so eine App von jeder Regierung vielleicht für schwierig. Also insbesondere mit solchen Zugriffsrechten. Dafür gibt es Nachrichten, Presse, Sprecher und sonstige Sachen, glaube ich.
Ja, also braucht's nicht. Diese App sollte man möglichst ignorieren.
Und so machen wir es auch. Wir machen einen Haken dran. Ich mache jetzt einen Haken hinter besprochen. Achtung.
Okay.
Thema weg.
Ist weg. Ich habe was gesehen und es gibt einen neuen Scam für Kleinanzeigen.
Oh, mal
wieder. Also fangen wir an. Ich wollte die Tage wieder was bei Kleinanzeigen kaufen, tatsächlich, und habe geguckt, wollte eine Tasche kaufen. Die war auch relativ günstig da und habe mich dann dazu entschlossen, sie nicht bei Kleinanzeigen zu kaufen, weil ich mir dachte, das ist doch wieder ein Scam. Ist doch wieder irgendein Scheiß.
Weil war sie günstiger?
Und sie gibt's nicht sie war woanders, schon, oder? Ja, sie war schon ein ganzes Stück günstiger als im Laden. Mhm. Und dann dachte ich mir, gut, okay, das ist wieder so ein Betrag, wo du sagst, ja, der wäre schön, den zu sparen, aber es ist mir nicht wert, dann das Risiko einzugehen. Dachte, okay, komm, nee, dann kaufst du es offiziell, egal. Und ich bin ja schon mal reingefallen bei Kleinanzeigen, habe ich auch, glaube ich, jetzt schon erzählt. Ich habe mal ein Switch-Spiel gekauft. Mhm. Also ein Betrag, Mini-Betrag jetzt im Vergleich, das waren 30 Euro oder sowas, ja. Und ich denke mir, wer macht sich die Mühe, so einen Scam aufzubauen und Leute zu bescheißen für 30 Euro am Ende?
Naja, also, weil du nicht der Einzige bist.
Ja, natürlich, aber der Aufwand dahinter, weißt du, du schreibst mit den Leuten, ja. Ist ja nicht so, dass du da klickst und kaufst und bist da betrogen, du schreibst mit den Leuten zig mal hin und her. Hab's auf jeden Fall nicht gemacht. Und dann habe ich ein bisschen gesucht, was gibt's denn so an neuen Maschen bei Kleinanzeigen eigentlich? Und da habe ich was gefunden und das ist echt krass. Ich versuch's mal zu erklären, weil es ist ein bisschen komplexer.
Danke. Also hier wird der Verkäufer. Konzentriere mich jetzt.
Ja, konzentriere dich. Der Verkäufer wird gescannt. Also du stellst was ein zum Verkauf.
Okay.
Dann meldet sich jemand und sagt, hey, ich würde das gerne kaufen. Kann ich per PayPal zahlen? Mhm. Dann sagst du, als normaler Verkäufer, logisch, ja.
Also,
ja
klar, logisch. Ja,
weil für die meisten ist bei Kleinanzeigen PayPal eigentlich das Mittel der Wahl, weil kennt man, hat eigentlich fast jeder und man kommt damit klar. Dann schickst du ihm deine E-Mail-Adresse und sagst, hier kannst du das Geld auf diese E-Mail-Adresse bei PayPal überweisen und dann schicke ich dir das Teil raus. Mhm. So. Dann kommt der Käufer aber zurück und sagt, ach, ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte doch hier über Kleinanzeigen bezahlen, über die Sicher-Zahlen-Funktion.
Mhm, auch gut.
In der App. Auch gut, ne? Auch gut.
Ja.
Und dann sagst du als Verkäufer, ja klar, machen wir so. Dann kommt eine E-Mail, wo drin steht, du musst dein Konto, also dein Bankkonto nochmal verknüpfen und verifizieren mit deinem Kleinanzeigen-Account. Und diese Verifizierung findet so statt, dass du einen Kleinstbetrag überweist, damit du weißt, okay, das Konto gehört dir. Also du überweist einen ganz kleinen Betrag, ein paar Cent, um das Konto zu verifizieren. Das habe ich auch schon mal gemacht mit verschiedenen Bankgeschichten, dass du einen Cent überweist und dann geht das, ne? So, und dann kommt dann ein TAN, eine vierstellige TAN, die du eingibst, um diese Testüberweisung zu machen. Aber die vierstellige TAN ist keine TAN, sondern ist der Betrag, der bei dir abgebucht wird. Das heißt also, wenn du eine TAN bekommst mit 3333, dann hast du 3333 Euro überwiesen. Und das ist der Scam.
Und wie läuft der? Also fangen wir erstmal an. Jetzt plötzlich ich wechsle auf sicher bezahlen, bin ich noch völlig bei dir. Ist es eine Sache, die ist vor dem Bezahlen, kein Thema. Dann haben die aber trotzdem daraus meine PayPal-E-Mail-Adresse ergaunert. Das ist das, richtig, was die wohl gesucht haben. Und dann muss
dann
ich...
Dann geht eine Phishing-Seite auf, die genauso aussieht wie diese Sicher-Bezahlen-Funktion. Und dort wirst du dann sozusagen dazu genötigt oder dazu gebracht, diese Überweisung zu machen. Ich nehme an, ich habe es nicht gesehen, live, aber ich nehme an, dass du zwei Codes bekommst. Also einmal, um eine wirkliche Transaktion sozusagen oder eine Fake-Transaktion zu machen und dann kriegst du nochmal eine TAN, um die abzuschicken. Weil anders kann es ja nicht funktionieren.
Ja. Nee, ist richtig.
Daraus leiten wir ab. Wir geben keine E-Mail-Adressen raus bei Kleinanzeigen, weil man kann über das Tool schreiben. Ja, man braucht weder WhatsApp, noch braucht man eine E-Mail-Adresse. Du kommunizierst mit den Käufern und Verkäufern über die App.
Und naja, wenn ich PayPal-Zahlung zulassen möchte, muss ich dem ja meinen PayPal-Namen geben. Wobei, da gibt's ja auch Unterschiede. Da kann ich meine E-Mail-Adresse nennen oder ich habe ja auch einen PayPal-Username, der genauso funktioniert.
Ja. Also ich sage, die Zahlung innerhalb der App wäre schon das Beste, sage ich mal. Ja. Aber in dem Fall, wo dieser Scam läuft, wurden die Leute aus der App rausgelockt mit einem Link auf eine Seite, die genauso aussah wie in der App, allerdings halt nicht mehr drin war.
Ja, aber jetzt mal blöd gefragt, für was, also war das eine PayPal-Bezahlung dann?
Nein,
warum brauchen die dann meine E-Mail-Adresse?
Na, damit sie dir diese Fake-E-Mail schicken können, von wegen, hier, du musst dein Konto verifizieren. PayPal-Geschichte ist nur, um an deine E-Mail zu kommen, letzten Endes. Ja.
Ah, okay. Wenn ich aber eine eigene E-Mail-Adresse nur für PayPal habe, würde ich es vielleicht merken oder was auch immer, weil ich mir denke, wieso schreibt da jetzt einer hin? Das kann ja auch nicht sein. Okay. Auch wieder so ein Grund, dass bei Gmail-Adressen geht es ja, dass du beliebige Sachen irgendwie hinten dran hängst an deinen E-Mail-Namen. Und es kommt trotzdem alles an. Und dann, naja, könnte man sowas wie PayPal hinten dranhängen. Aber ich habe es nie gemacht, leider. Krass.
Ja, also wieder krasse Geschichte. Und ich will jetzt nicht sagen, lasst Kleinanzeigen links liegen, aber nee, immer
können ja gar
super,
dafür.
Vorsicht, super Vorsicht.
Ja, aber ich habe mich gerade auch gefragt, so wenn ich die Firma Kleinanzeigen bin und du hast wahrscheinlich eine Riesenabteilung von Leuten, die sich genau um solche Sachen kümmern, dass das nicht passiert ist und wie man davor warnen kann und was man ändern kann, damit es überhaupt nicht erst möglich ist. Die haben ja auch, ich glaube, die ein oder anderen Zahlungsmittel aus der Plattform ganz, ganz rausgenommen und irgendwie die Kontakte und Bewertungen oder was auch immer, also möglichst wenig Berührungspunkte, um an solche Informationen zu kommen. Und dann kommt nächste Woche wieder einer mit einer völlig anderen Idee um die Ecke, die auch funktioniert. Da kommst du doch Montag früh ins Büro und denkst dir bei Kleinanzeigen, nicht schon wieder, oder? Also,
Wahnsinn. Aber gut, dieses Katzen-Maus-Spiel hast du im Prinzip bei allem, wo Geld mit involviert ist, immer. Ja, und also für die Jungs wird es nicht langweilig, und die Jungs und Mädels wird es nicht langweilig, wenn die bei Kleinanzeigen für die Anti-Scam zuständig sind. Da bin ich mir sehr sicher.
Ja. Ah, krass. Haken dran.
Wir machen den Podcast ja nicht nur für uns beide, haben wir jetzt festgestellt, weil wir kriegen relativ viel Feedback in letzter Zeit, was fantastisch ist. Und wir haben Themenvorschläge bekommen, beziehungsweise Fragen bekommen. Ja. Und eine Frage ist von vom Hörer Benjamin. Ganz interessant, haben wir uns kurz drüber unterhalten. Super spannendes Thema. Um was geht's, Tobi?
Es geht um Face ID. Und zwar hat bei Benjamin in der Familie ein, ich sage es mal, minderjähriger Mitbewohner wohl zum 11. Geburtstag ein iPhone bekommen und hat natürlich sofort das Ding eingerichtet und dabei auch Face ID eingerichtet. Und der 11-jährige Sohn hat wohl noch einen Bruder, der 4 Jahre jünger ist. Und als das Handy eingerichtet war, nimmt er das in die Hand, schaut rein und das Ding entsperrt sich, das iPhone 13.
Zwillinge.
Und nee, eben,
mit 4 Jahren Unterschied.
Ich habe gerade gesehen, 4 Jahren Unterschied. Ja, genau, ein bisschen länger gedauert. So. Und die Frage war, kann das wirklich sein oder hat Face ID hier wirklich ein Thema? Und jein, es hat unter Umständen eins und es hat mehrere Gründe. Also vielleicht eins vorweg, weil du es gesagt hast, Zwillinge. Magst vielleicht auch kurz erzählen, Apple weiß um dieses Problem, ne?
Ja, klar. Also wenn du Zwillinge hast, die wirklich identische Gesichter haben, dann ist Face ID natürlich auch nicht in der Lage, nicht immer in der Lage, die zu unterscheiden. Das ist einfach technologiebedingt so, ja.
Das sagt Apple auch sehr offen. Wir haben mit eineigen Zwillingen haben wir Probleme. Und da ist Apple auch nicht allein. Das gilt für praktisch jede andere fast jede andere Gesichtserkennung auch. Jetzt muss man dazu sagen, Face ID ist erstmal schon ein sehr, sehr gutes System. Die tasten, ich glaube, 3000 Punkte in deinem Gesicht ab und vergleichen die. Dabei wird natürlich geguckt, dass du dich bewegst. Also mit einem zweidimensionalen Foto kommst du erstmal schon mal gar nicht hin. Und ich persönlich kenne auch nur einen einzigen Fall und der war sehr zeitlich nah an dem ersten, an der allerersten Face-ID-Version. Da hat ein, ich glaube aus Korea war es, ein Maskenbildner vom Film, so ein Hollywood-Maskenbildner, der hat es geschafft, mit Silikon und Pipapo jemanden so nachzubauen, dass der auch wohl Face-ID entsperren konnte. Aber das war das Einzige, was ich wirklich gelesen habe, was das System wirklich geknackt oder überlistet hätte. Bei den Kindern von Benjamin sag ich dir, das funktioniert in spätestens 2 Wochen oder 3 Wochen nicht mehr. Aus meiner Sicht konnte dieser Fehler nur passieren, weil Face ID den 11-Jährigen, also den Älteren, dem das Gerät gehört, gerade erst kennengelernt hat und das Gesicht jetzt vielleicht, keine Ahnung, 5, 6, 7 Mal abtasten durfte und damit noch sehr, sehr ungenau ist, weil Face ID lernt im Laufe der Zeit.
Ja, das ist ja keine lange, also es ist ja nicht oft 5, 6, 7 Mal, das ist bei dir wahrscheinlich in 20 Minuten hat das Handy dich öfter abgetastet, weil es so oft entsperrst, ja. Also über die Zeit werden die Daten natürlich viel, viel genauer. Und witzig ist, dass Apple ja genau das auch angibt, dass vor allen Dingen bei Kindern unter 13 Jahren dieses Problem hauptsächlich besteht, diese Fehlerkennung. Also ganz interessant. Also er fällt da voll in dieses Muster rein, dass Face ID genau in dem Fall ein Problem haben könnte oder haben wird mit höherer Wahrscheinlichkeit.
Richtig. Wobei es auch bei Kindern in dem Alter auch lernt und besser wird. Aber dadurch, dass die sich halt auch, ich sag mal, spürbar verändern von Woche zu Woche. Kennst du ja, du bist eine Woche auf Dienstreise, kommst heim und fragst, ja, Wer sind die fremden Kinder hier im Wohnzimmer? Und sie sagen, Papa, was soll das? Ja, da ist einfach Luft nach oben. Und das ist der Grund. Ich halte Face ID immer noch für ein sehr, sehr sicheres System. Und werde auch oft gefragt auf Vorträgen und muss eins sagen, es ist ja nicht das Einzige. Also Face ID hat ja noch einen PIN dahinter, den du regelmäßig eingeben musst. Und dann gilt dein Gesicht ja nur für, ich sage jetzt mal, 2 Tage oder sonst irgendwas. Und als ja durchaus Freund von Biometrie für Komfortfunktionen, so nenne ich es jetzt mal, weil es einfach schnell entsperrt und dafür relativ gut ist, halte ich es für ausreichend. Für wirklich Zugangsbereiche in sensiblen, kritischen Infrastrukturen oder so, da hat es meines Erachtens jedoch nichts verloren.
Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Bei mir gibt es eine Stelle im Gesicht, wenn die verdeckt ist, dann geht Face ID nicht. Und das hat nichts mit den Augen zu tun, witzigerweise. Ja, also ich trage oft verschiedene Brillen, Sonnenbrillen, Mütze, Kappe, alles kein Problem. Aber wenn ich den Bereich unter der Nase, also quasi mein Schnauzbart verdecke, geht nichts mehr.
Ach was,
also,
ist ja witzig.
Ja, das ist einfach ein kleiner Teil, wenn der verdeckt ist, geht es nicht mehr.
Ja, probiere ich aber mal aus bei mir. Vielleicht ist das ein neuralgischer Punkt. Das kann durchaus sein, weil da ist quasi die Entfernung zur Lippe, die Breite der Lippe, die Breite der Nase, die Länge der Nase. Das ist schon so ein Bereich, wo du, glaube ich, sehr, sehr viele Punkte haben kannst. Also da kommen vielleicht noch die Augen hinzu, die ähnlich viel bieten, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass du Probleme hast, weil du kannst ja Face ID auch auf Maske umstellen. Ne? Bei Corona haben sie das ja als Update rausgebracht. Aber Maske und Sonnenbrille funktioniert halt nicht. Ja, gut, das ist auch wieder so. Ja, aber das ist so ein
Entweder-Oder. Mütze, Maske, also. Sonnenbrille. Ja.
irgendwann ist Schluss.
Skimaske aufsetzen. Ne?
Ja, aber vielen Dank für die nette Geschichte, Benjamin. Hat uns gefreut. Wir haben gestern, keine Ahnung, eine Viertelstunde drüber geredet und sehr spannend, solche Fragen aus dem Leben. Danke, gerne mehr davon.
Vielen Dank. Ich habe was für, wo wir bei Kindern sind, habe ich ein Thema, was vielleicht ganz gut passt. Ich habe von bei Instagram von dem User, ich bin dann mal Vater, mit also Vater VADDER, was gesehen, was ich super spannend finde. Und er sagt, um Kinder auf das Internet so ein bisschen zu trainieren, gibt es ein Wort, das man sich merken kann, einen Spruch, Fanta. Mhm. Also hat nichts mit dem Getränk Fanta zu tun. Ja.
Ich kenne auch die Fanta 4.
Nee, auch nicht mit den Fanta 4, gar nicht.
Auch nicht.
Und das ist einfach nur die Anfangsbuchstaben. Ja. Also ich gehe es mal kurz durch und dann wird es auch klarer, was damit gemeint ist. Also man erklärt den Kindern hier, denk immer dran, wenn du was im Internet machst, wenn du mit Leuten kommunizierst, wenn du da irgendwas auf was triffst, Fanta. F wie Fotos und Videos bleiben geheim. Du postest keine Fotos, postest keine Videos online. A wie Alter, das geht keinen was an. Also in dem Moment, das wissen wir leider, wenn du im Internet sagst, hey, ich bin 8 Jahre alt, dann kommen viele, viele Leute aus dunklen Ecken, die man nicht will.
Ja.
Also geht auch kein was an. Ja, genau wie der Name, also das wäre das N. Name bleibt geheim. Sollte auch klar sein, dass also Vor- und Nachname muss man auch nicht. Man kann sich immer ein Pseudonym im Internet klicken. Das gilt auch für Fortnite und sonst was. Braucht keinen, auch keinen Bezug zu deinem echten Namen zu haben. Ja. Das T steht dann für Telefonnummer und da wird es natürlich dann ganz klar, also die, sage ich mal, Leute, die im Internet Kontakt zu Kindern aufbauen, die versuchen auch an die Telefonnummer zu kommen und dann über WhatsApp oder andere Kanäle mit denen zu kommunizieren, darf nicht sein. Also Telefonnummer wird an keinen Kontakt zu jemals weitergegeben, ohne mit den Eltern zu sprechen. Bleibt privat. Und A, das letzte A von Fanta steht für Adresse und Ort, weil denen geht natürlich auch gar kein was an. Wo wohnst du? Warum sollte das ein Online-Freund, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, mit dem man spielt, interessieren?
Ja, fand ich sehr cool. Müssen. Okay. Und das ist so ein Spruch, den die Kinder sich einfach merken sollen, weil sie das den Namen kennen, vom Getränk vermutlich, und dann einfach als Eselsbrücke immer nachdenken, ist da was dabei, was ich nicht sagen soll, und dann, ja, super. Ich bin ja auch ein Freund von Lügen. Also ich lüge ja sehr gerne und animiere auch Jugendliche und vor allem, ich sag mal, jüngere Jugendliche, fast Kinder noch, wenn die im Internet schon sind, eben auch zu lügen und genau ihre Daten eben nicht preiszugeben. Und wenn einer fragt, dann kann man einfach auch mal eine falsche Stadt angeben oder ein falsches Alter, einen falschen Namen und so weiter und so fort. Das tut nicht weh. Ja, solange man nicht größer ist und bei Amazon bestellen will, weil dann die Lieferadresse, dann wird es halt schwierig. Ne?
Ja, wird es schwierig, okay. Ja, auch ein guter Tipp. Also ab und zu mal lügen. Also Tipp an die Kinder, ab und zu mal lügen.
Aber es ist gut, wenn die immer lernen, dass sie an so eine Eselsbrücke denken sollen. Das hilft natürlich und ist vielleicht auch was, wo die dann wirklich mal das Hirn einschalten, bevor sie klicken, wie man ja so schön oft sagt. Super,
gut. So, was haben wir noch? Wir haben hier verschiedene Themen. Willst du weitermachen mit deinem Microsoft Office-Thema?
Nein, möchte ich nicht. Wir haben nämlich noch eine Hörerzuschrift gekriegt, über die wir jetzt vielleicht noch nicht im Detail sprechen können, weil wir vielleicht noch eine Rückfrage haben. Aber ich wollte sie zumindest erzählen, weil ich habe reingeschaut. Vielen Dank an Jakob. Jakob hat uns geschrieben, dass ihm bei DeepL, das ist so ein, ich nenne es jetzt mal ein Übersetzungstool, ein sehr mächtiges und kann auch
also
ein bisschen
das
mehr.
Das Übersetzungstool eigentlich, das also.
Ja, aber kann ja noch ein bisschen mehr, das meinte ich damit. Ja, dass da jetzt ein, völlig überraschend, ein KI-Agent angeboten wird. Also auch die denken sich, oh, wir müssen unbedingt was machen mit KI. Ja, doch.
Was?
Glaubst es gar nicht.
Krass.
Was aber bei dem entscheidend ist, und das hat der Jakob eben darauf hingewiesen, ist, dem kann man zuschauen bei der Arbeit. Also du kennst ja das Thema, wenn du, was weiß ich, mit Perplexity oder sonst irgendwas arbeitest und eine Frage stellst, dann sagt er, ja, ich mach mal gerade das oder Gathering Get Data, das heißt, du weißt genau, der sucht sich jetzt die Daten zusammen, dann, was weiß ich, Examining File oder sonst irgendwas und dann weißt du eigentlich, was der tut. Und bei dem KI-Agent von DeepL, wenn du dem sagst, was weiß ich, geh mal auf diese 5 Webseiten und schau mal, ob es die in mehreren Sprachen gibt und übersetzt die das ansonsten, wenn es nicht gibt, oder überprüft die Übersetzung oder was auch immer, dann sieht man, wie der den Browser aufmacht, wie er in die URL-Zeile die einzelnen Adressen reinpastet oder tippt, wie auch immer, und dann quasi durch die Seite scrollt und sich die Sachen anschaut. Also dem kannst du wirklich zuschauen und offensichtlich auch ja, ich sag mal, unterbrechen wahrscheinlich, wenn du merkst, der läuft völlig falsch in die falsche Richtung. Habe ich so noch nie gesehen. Ich habe auch noch nicht verstanden, was der Mehrwert ist, außer ich kann den kontrollieren, was ich eigentlich sehr praktisch finde. Was mir aber aufgefallen ist, der fragt, oder man sieht in dem Demo-Video, das da auf der Seite ist, oben mal kurz stehen Remote Desktop. Und daneben so ein Button Request Control. Das heißt, scheinbar ist dieser KI-Agent in irgendeiner Sandbox tätig oder vielleicht auch in dem Browser, in deinem Browser, also quasi in so einem Fenster, und arbeitet über Remote Desktop. Also bewegt quasi da drin die Maus und die Tastatur wie ein echter Mensch, der am Rechner sitzen würde. So sieht's zumindest aus. Ich habe leider wenig Informationen oder wenig mehr. Ich habe dich vorher auch gefragt, du kennst es auch noch nicht, oder?
Nee, ich kenne es auch nicht. Also ich kenne solche Tools, dass du natürlich sowas automatisiert machen kannst, aber jetzt in dem Fall bei DeepL ist mir nicht klar, ob das auf deinem Rechner passiert oder ob das in einer Sandbox bei DeepL, dass sie quasi eine virtuelle Maschine haben, wo sie dann die Seite aufrufen, was ja geht. Also es geht ja um eine Internetseite, das heißt, die kommen da auch dran. Und dieses ganze, wir klicken da, ist natürlich dafür da, dass die auch an alle Seiten rankommen, weil natürlich nicht gesagt ist, dass deine englische Seite nach /en oder sowas kommt, sondern halt irgendwo verlinkt ist. Also es ist schon relativ smart, das so zu machen. Ich hatte tatsächlich ein ähnliches Problem die Woche. Wir haben ja hier unser Tool, mit dem wir unsere Podcast-Themen sammeln. Und da habe ich das Problem, wenn ich da eine Adresse reinschmeiße, damit ich dran denke, dass wir beim Podcast drüber sprechen, dann würde ich ganz gerne eigentlich noch einen Screenshot von der Seite, von dem Tweet, von der News, whatever, in diesem Tool haben. Mhm. Da dachte ich mir, wie kriege ich den denn rein? Also bin natürlich ein sehr fauler Mensch und will das nicht von Hand machen. Geht natürlich auch, aber will ich nicht. Und dann habe ich den Ivo, unseren Freund des Podcasts, gefragt, hey, wie mache ich denn das? Wie gebe ich denn diesem Tool Zugriff auf meinen Browser, damit er mir einen Screenshot ziehen kann von der Seite? Dann sagte er, ja, am besten gar nicht, weil es gibt da was viel Geileres. Und zwar kannst du, weil das ganze Tool läuft auf einem Linux-Server, kannst du sozusagen einen Chrome oder ein Chromium-Plugin installieren und der ruft mir dann diese Seite im Hintergrund auf und macht einen Screenshot davon. Also im Endeffekt, du siehst die Seite nie. Also das ist einfach ein Skript, ich glaube PHP, ja, das diese Chromium-Engine aufruft, der dann einen Screenshot von der Seite in dieses Tool reinpostet, obwohl da gar kein Browser läuft. Also es gibt kein Interface. Also,
ach, was, wie spannend.
Das fand ich super, super cool. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Funktioniert 1A. Ja, also du kannst auch Browser nutzen, ohne dass jemand zuschaut.
Okay, sehr spannend. Aber ja, jetzt haben wir auch wieder was Neues gehabt mit so einem KI-Agent zum Zuschauen. Da wird's nicht nur bei DeepL, sondern auch bei anderen Situationen wirklich Workflows geben, wo du sagst, da brauche ich das oder da macht das Sinn, da möchte ich das gerne haben, weil du eben kontrollieren kannst und Ähnliches, aber nicht alles selber tippen musst. Und ja, mal spannend. Mal gucken, was da rauskommt. Aber vielleicht hat schon jemand Erfahrungen mit diesem DeepL Agent und kann da vielleicht auch mehr berichten. Dann gerne schreiben. Kontakt über podcast.ichglaubeeshackt.de, wo man übrigens auch die Shownotes findet. Und wir verlinken natürlich auch die Seite von dem neuen KI-Agent hier rein.
Ja, danke Jakob für das coole Thema. Vielen Dank. So, jetzt sind wir schon in der KI-Ecke ein bisschen. Lass uns mit den KI-Themen weitermachen. Wir müssen ein paar Sachen abhaken. Also das erste ist, Claude hat den Source-Code geleakt. Also ja. Die Headline ist ein bisschen falsch. Es wurde nicht Claude, also nicht das LLM von denen geleakt oder sowas, sondern der Quellcode von der Claude CLI, also einem Tool, was du auf dem Rechner installieren kannst, im Prinzip das Frontend, dass du bedienst über dein Terminal, was sich dann zum eigentlichen Claude Large Language Model zu den Cloud-Servern verbindet. Ja, also es ist nicht so, dass du das jetzt den Quellcode nehmen kannst und sagst, ich habe das jetzt alles lokal bei mir, meine KI läuft jetzt auf meinem Rechner, weil ich habe den Code. Das natürlich nicht.
Ja, aber trotzdem, das scheint ein Fehler gewesen zu sein. Also da hat irgendjemand auf den falschen Knopf gedrückt wohl, ne? Mhm.
Ja, also waren menschliche Fehler, die haben, wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es auch ist auch irrelevant, wie es genau passiert ist letzten Endes, aber da hat jemand einen relativ großen Anfängerfehler begangen und hat dann diese Seiten bei GitHub hochgeladen. Das kann passieren, aber das sind natürlich so Fehler, die eigentlich seit Jahren schon ausgemerzt sind über Prozesse im Software-Development.
Ja, über Prozesse. Das heißt wieder, dass Menschen, die Prozesse noch nicht kennen oder noch nicht eingewiesen wurden oder die noch nicht leben oder keine Zeit hatten, Stress hatten, da Fehler machen können. Aber was ich viel spannender fand, war, was dann passiert ist, wie die reagiert haben. Also relativ schnell die Leute, die gesehen haben, hoppala, hier gibt's Hunderttausende Zeilen Quellcode, ich weiß nicht, was war, kannst du dich erinnern? Wir haben gerade 500.000
Zeilen. Irgendwie so. Wobei ein befreundeter Entwickler, der als anonym bleiben will, gesagt hat, hört auf, über die Anzahl der Zeilen zu sprechen, das interessiert keinen, das sagt nichts aus. Ja.
Ja. Also. Hattest du diesen nicht zu nennenden Entwickler nicht gerade schon genannt?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, pass auf. Aber der entscheidende Punkt ist, die Leute haben gemerkt, hoppala, die haben einen Fehler gemacht, garantiert war das keine Absicht und nicht beabsichtigt. Die werden das so schnell es geht wieder runternehmen. Lass uns möglichst schnell eine Kopie machen, so wie das ja häufig passiert. Und ich habe heute früh gelesen, ich weiß nicht, die Zahl kam mir dann sehr, sehr hoch vor, ich weiß nicht, ob sich die bewahrheitet, dass Anthropic als Betreiber von Claude relativ zügig mittlerweile 9000 GitHub Repositories wahrscheinlich hat runternehmen lassen, wo quasi Kopien ihres Quellcodes drin sind. Also die versuchen schon aufzuräumen und wer es jetzt noch nicht lokal bei sich hat, wird es wohl nicht mehr aus dem Netz kriegen.
Aber wenn du schon 9000 verschiedene Repositories hast, dann kannst du es nicht mehr einfangen. Das ist Rucksack, ja. Das ist
ja klar. Aber das sagt aber zwei Sachen aus. Also zum einen, die Community ist brutal schnell und nicht nur zwei Leute machen eine Kopie, sondern offensichtlich 9000. Und das andere ist, die werden einen relativ guten Zugang zu Reddit gefunden haben, die denen auch hilft und auch, ich vermute dann ohne groß rückzufragen, diese 9000 Repositories dann ja offensichtlich auch erstmal gesperrt und runtergenommen
GitHub, hat. Ne? GitHub meinst du, nicht Reddit?
Ja, das meinte ich, ja.
Also nochmal, es geht nur um diese Frontend-Applikation. Das ist peinlich, das ist blöd, ist aber jetzt, sage ich mal, für eine KI, die Claude kopieren will, jetzt noch nicht das Allheilmittel. Was allerdings cool ist, wenn du den Quellcode anschaust, könntest du gegebenenfalls Schwachstellen finden in der Applikation. Klar, das wissen wir, wenn du einen Quellcode hast, kannst du nach Schwachstellen prüfen. Ja. Und du siehst Funktionen, die eingebaut sind, die vielleicht noch nicht öffentlich sind. So gibt es sozusagen verschiedene Switches in der Software, die noch nicht an die Öffentlichkeit kommuniziert wurden, nicht dokumentiert sind, die du aber schon nutzen könntest, wenn du sie wüsstest. Das steht jetzt zum Beispiel da drin. Und auch spannend, natürlich haben sich die Leute den Quellcode schon im Detail angeschaut und ein witziges Finding war, man hat rausgefunden, dass Anthropic speichert, wenn du fluchst.
Ach Quatsch.
Ja.
Was für eine Scheiße ist das denn bitte?
Genau, wenn du mit einer Antwort unzufrieden bist und sagst, das ist eine scheiß Antwort, gib mir jetzt eine richtige Antwort, dann wird das gespeichert. Der KI-Agent geht nicht auf deinen Fluchen ein. Also er kommentiert das nicht oder geht nicht darauf ein, aber die Information wird sehr wohl bei Anthropic hinterlegt und gespeichert.
Da hast du ein User-Profil, wo du weißt, das ist so ein Motzer. Ist ja spannend.
Ja, vielleicht geht der Preis dann irgendwann hoch. Sagt, ja, der Penner, der beleidigt uns immer. Der zahlt jetzt mal mehr. Das, keine Ahnung.
Sehr spannend, sehr spannend. Ja. Ich habe also auch ein KI-Thema noch. Aber wolltest du noch was sagen?
Mach weiter mit KI-Themen. Wir haben noch mehr.
Ja, wir haben einiges noch. Du, pass auf. Und zwar habe ich einen Kumpel, der schrieb mir plötzlich eines Abends eine WhatsApp und bat mich um Hilfe. Und jetzt muss ich dazu sagen, der Uli, wenn der schreibt, dann hat der vorher schon 17 Stunden investiert und der kennt sich auch aus und der kriegt eigentlich alles selbst gelöst. Und wenn wir mal sprechen, dann sind wir beide irgendwie typischerweise ratlos und was auch immer. Der schrieb Folgendes. Ich habe ein merkwürdiges Problem mit dem PC von meinem Schwiegervater, Windows 11. So.
Das ist das Problem. Case closed.
Nee, dachte ich zuerst auch, ist es aber nicht. Jetzt pass auf. In Excel lässt sich das Menü für das Ändern des Layouts nicht aufrufen. Da stürzt Excel hart ab und kann nur noch über Beenden des Prozesses gestoppt werden. Das Gleiche passiert in Word und in PowerPoint. So, was er gemacht hat, war Office repariert. Er hat im gesicherten Modus gestartet, Office komplett deinstalliert und neu installiert. Visual C++, also die ganze Drumrum-Schiene, was da aufgerufen wird und eingebunden wird an Funktionen und so weiter, alles neu gemacht. Neueste Version von Windows eingespielt, Systemdateien repariert und so weiter. Nix hat geholfen. So, und ich meine, jetzt bin ich kein Windows-Spezialist, schon lange nicht mehr. Und dann habe ich auch nachgedacht und gesagt, Uli, ganz ehrlich, ich hätte genau dasselbe wie du gemacht. Wahrscheinlich auch 8 Stunden schon verbraten mit diesem ganzen Gedöns. Ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich das bei Perplexity reingeworfen. Und zwar den Screenshot von der WhatsApp-Kommunikation. Also ich habe nicht mal irgendwie eine neue Frage getippt. Ich habe einfach das, was wir gerade geschrieben haben, da rein. Und dann sagt Perplexity, das ist ein interessantes Problem. Hier meine Einschätzung. Jetzt pass auf, was der sagt. Also nochmal ganz kurz. Excel, Word, PowerPoint stürzen ab, wenn du im Menü auf ein Untermenü klickst, um das Seitenlayout zu ändern. Und dann sagt Perplexity, das Seitenlayout-Menü in Excel, Word und PowerPoint öffnet einen speziellen Dialog, der anders funktioniert als normale Menüs. Er nutzt ältere Windows-Komponenten und genau das, wenn dieser Dialog in allen drei Office-Programmen crasht, deutet es auf ein Problem unterhalb von Office hin. Okay. Wahrscheinlichste Ursache, der Druckertreiber. Das Seitenlayout-Menü fragt nämlich beim Öffnen immer den installierten Drucker ab. Und wenn der Druckertreiber kaputt oder inkompatibel ist, crasht genau dieser Dialog und nur dieser.
Gut, aber so. Tobi, das, ich hätte auch als allererstes nach dem Tourbetreiber geschaut.
Hör auf, erzähl mir doch keinen Schmarrn. Nie im Leben, du hättest genauso wie ich und wie der Uli 6 Stunden verbracht, um alles zu reparieren. Und jetzt halt dich fest, dann geht der Uli hin, wechselt den Drucker, also da war irgendein Default-Drucker, wechselt den auf PDF und dann ging's. Und dann hat er den Drucker gelöscht und neu installiert und dann war der Fehler weg. Ganz ehrlich, hättest du gewusst, dass wenn man ein bestimmtes Untermenü klickt, dass bei Office irgendwelche DLLs, Printer, Stati oder sonst irgendwas abgerufen werden?
Nee, natürlich nicht. Aber es ist ja schon seit einiger Zeit, dass man sagt, ja, so First Level Helpdesk kann von der KI schon sehr gut erledigt werden. Das ist einfach ein Beispiel. Ja.
Ja. Also dieses Ganze, ich mache jetzt noch mal 6 Stunden rum, fällt weg. Und du brauchst auch niemanden mehr fragen. Und noch was. Diese ganzen YouTube-Tutorials von irgendwelchen Leuten, die sich wirklich Mühe geben und manche machen das super toll und super aufwendig und mit Herzblut und allem. Und manche machen es einfach schlecht. Wo du sagst, was weiß ich, ich zeig dir mal schnell, wie du die und die Funktion in Excel einbaust oder wie die funktioniert und so weiter und so. Die braucht's alle nicht mehr. Also es ist nicht nur so, dass die KI jetzt irgendwelche Arbeitsplätze wegnimmt, sondern diese ganzen Help-Tutorials, die ich 8 Minuten angucken muss, sind weg, weil mir die KI in 30 Sekunden die Lösung bringt.
Aber Tobi, die KI weiß es ja nur, weil die eben auch diese Help-Tutorials geschaut hat und die trainiert hat.
Ja, aber das ist ja genau dieses Problem, was man bei KI immer hat, was weiß ich. Ich mache es immer mit dem Beispiel, dass ich mal in irgendeinem Podcast gehört habe von, ich glaube, Pip Klöckner hat es gesagt, der Investor, wo es darum ging, ob die KI Leuten Arbeit wegnimmt. Und das Beispiel, das er gebracht hat, sind Innenarchitektinnen und Architekten, die irgendwie bei schöner Wohnen irgendwelche Wohnzimmer einrichten. Und da ging es genau darum. Die werden jetzt alle entlassen, weil die KI innerhalb von 3 Sekunden so ein schönes Wohnzimmer designt. Und vorher haben die halt für 100.000 Euro da 3 Wochen hingearbeitet. Das Problem ist aber, wenn es die alle nicht mehr gibt, ist die KI in, keine Ahnung, in 6 Jahren out. Ne? Dann macht die nur noch Wohnzimmer, die keiner mehr sehen will, weil die einfach nicht mehr modern ausgucken. Und es gibt halt dann keine neuen Innenarchitektinnen und Architekten mehr, die eine neue Mode auf die Welt bringen, weil KI halt eben da jetzt nicht mehr ist. Aber trotzdem, diese Antwort, die er sofort hatte und die richtig war, und die, ich mache jetzt schon so lange IT und du auch, ganz ehrlich, im Leben wäre der Drucker nicht auf den ersten 10 Punkten gewesen, die ich überprüft hätte.
Nee, natürlich nicht. Natürlich. Also dafür ist schon gut. Also Debugging habe ich auch festgestellt, gerade wenn du unter Linux arbeitest und dort den Claude auch installiert hast als Command-Line-Interface, also quasi die Software, die geleakt wurde, der löst dir jedes Problem. Also du schreibst ihm eine Fehlermeldung und er sagt, ja, du hast hier ein Tool nicht installiert und installiert es im Hintergrund. Das funktioniert schon alles sehr gut. Das muss man sagen. Man muss ein bisschen auf Autopilot schalten, geht.
Fraglos. Ich sag nur, es ist einfach diese Disruption, die geht nicht nur durch den Arbeitsmarkt durch. Das wird noch an ganz vielen anderen Stellen auch Leuten das Hobby wegnehmen.
Ja, gut. Deswegen, ja, ich sage nur Hobby 3D-Druck, weil die Teile aus dem Drucker holen kann die KI noch nicht. Ja? Also hilft.
Warte ab.
Ich habe noch eine Kleinigkeit zum KI-Thema. Mhm. Und zwar auf Instagram, The Morpheus Tuts, also The Morpheus TUTS. Mhm. Da kann man folgen, hat immer sehr, sehr interessante Topics und Videos und der hat AI-Textdetektoren getestet.
Den kenne ich.
Den kennst du?
Den kenne ich. Den habe ich getroffen in München mal. Da habe ich einen Vortrag gehalten auf einer Messe für Schülerinnen und Schüler, die irgendwie, was weiß ich, noch nicht wissen, welchen Arbeitsweg sie einschlagen wollten. Es war so eine, was weiß ich, was tue ich später Messe, wo sich viele Arbeitgeber vorgestellt haben und so weiter. Und der hat moderiert und hat auch ein Video gemacht. Der hat mich interviewt da. Ja, cool. Ich kenne den.
Cool. Ja. Also ich bin Fan, auf jeden Fall auf Instagram, ich kenne ihn noch nicht. Und der hat getestet, er hat ein Tool, zerogpt.com genommen. Das ist wohl das, was Lehrer und Professoren auch nehmen, um Texte zu prüfen, ob sie KI-generiert sind. Und hat dort Literatur reingefüttert. Also hat da zum Beispiel den Text von 1984 reingefüttert.
George Orwell.
Ja. George Orwell, ja, Klassiker. Auch ganz witzige Wahl. Auf jeden Fall kam daraus irgendwie zu, ja, zu 87% Wahrscheinlichkeit, dass es KI generiert wurde. Und okay, hat er noch ein paar weitere Beispiele, so Harry Potter, die waren alle, also kommen nicht alle an die 87%, aber schon wahrscheinlich, dass, also es gab bei jedem eine Wahrscheinlichkeit, dass KI generiert wurde. Und er selbst hat dann auch noch einen Text generiert mit Gemini, glaube ich, hat das gemacht, der 0% erreicht hat. Also diese Tools haben natürlich auch Probleme. Also wie bei allen Dingern muss man das immer mit einer gewissen Vorsicht verwenden. Aber das fand ich schon, also 87% schon krass, ja.
Also gerade bei Textanalyse, das weiß ich auch vom Knacken von Geheimschriften oder sonst irgendwas, da ist immer die Textmenge eines der entscheidendsten Kriterien überhaupt. Also wenn du wirklich nur 2-3 Sätze hast, dann wird's echt schwierig. Und erst so ab, ja, ich sag mal, ein paar DIN A4 Seiten Text kannst du mit einer gewissen Validität überhaupt eine Aussage treffen. Und ich glaube, dass das auch hier eine entscheidende Rolle spielt, wie viel Text er da reinkopiert hat und ja, was das ausmacht.
Ja. Aber ist es nicht so, wenn du jetzt eine KI trainierst mit deinem 1984 Text, also wenn du jetzt das ganze Buch da reinschmeißt und dann den gleichen Text wieder gibst und fragst, ist der KI generiert, dann wird die KI ja wahrscheinlich trotzdem sagen, ja klar, weil er kennt ja nur das oder kennt das ja vor allen Dingen. Aber
ja, stimmt,
richtig. Ich fand es auf jeden Fall eine witzige Sache und dem Kollegen kann man auf jeden Fall gerne mal folgen. So, Tobi, wir haben noch einen Haufen Themen von dir. Magst du weitermachen?
Ja, pass auf, ich übernehme mal. Und zwar, pass auf, in England ist was passiert. Und zwar, die Briten haben ja wunderschöne Bauwerke. Also wer da mal Urlaub gemacht hat und ich war jetzt das zweite Jahr hintereinander dort, 14 Tage, so schön und auch ganz toll sind die Brücken und auch Eisenbahnbrücken mit den schönen Bögen und so weiter und so fort. Und da ist was passiert und zwar zwischen Lancashire und dem Southern Lake District, da ist eine dieser alten Brücken ist kaputt gegangen, also eingestürzt nicht ganz, aber zumindest teilweise eingestürzt. Und das hat jemand fotografiert und auf Social Media gestellt. Und das Schöne an Social Media ist ja, dass sehr viele Leute innerhalb relativ kurzer Zeit sehen können, was du da so postest. Und dieses Bild von dieser kaputten Brücke hat dann auch jemand gesehen. Das wurde ihm mitgeteilt. Du guck mal da, ist das nicht was für dich interessant ist? Und zwar dem Fahrdienstleiter der britischen Bahn in dem Gebiet. Und der hat sofort gesehen, scheiße, das ist ja eine Eisenbahnbrücke, da fährt ein Zug drüber gleich.
Cool.
Und und dann hat er sofort den kompletten Bahnverkehr in diesem Bereich gestoppt, dass nichts passiert. Und zwar nur, weil er durch Zufall über Social Media von dieser kaputten Brücke erfahren hat. Und jetzt kommt das Blöde an der Sache. Das war ein Spaß. Da hat jemand mit KI die Brücke kaputt gemacht. Also hat sich einfach jemand gesagt, komm, Midjourney, was auch immer, mach mir mal die Brücke kaputt. Und hat das aus Jux und Dollerei gepostet. Und da der Fahrdienstleister natürlich sagte, ich muss das erstmal prüfen. Ja, ich kann
was
da
soll
jetzt
er
auch
machen? Was soll er machen? Also im Zweifelsfall natürlich hältst du den Zug an. Also,
ja, klar. Natürlich. Und Gott sei Dank. Also der hat alles richtig gemacht. Aber jetzt schau mal, was das auch bedeutet. Das ist jetzt nicht so wie ein Anruf bei der Schule. Ich habe eine Bombe versteckt in der Turnhalle. In der Hoffnung, dass der Unterricht ausfällt. Sondern das heißt, du musst nicht mal irgendwie eine echte Bedrohung machen, die du auch noch vielleicht dann irgendwie selber in Verkehr bringst oder sonst irgendwas, sondern einfach Fotos posten. Stell mal vor, du machst da 500 solcher Brücken. Die müssten ja den kompletten Bahnverkehr einstellen, weil die wirklich jedes überprüfen müssten. Machen wir uns nichts vor.
Ja, klar. Wahnsinn, auf was für Idee die Leute kommen.
Ja.
Brutal. Aber da werden wir wahrscheinlich noch viele Sachen sehen in die Richtung, wo du einfach sagst, da ist eine Scheibe eingeschlagen oder da ist eine Tür eingetreten, was nicht stimmt, da musst du auch hinfahren. Ja, musst du auch schauen, was da los ist.
Ja, ja. Also, richtig, ja. Ja.
Oh Mann. Du bist so NASA-Fan, ne? Habe ich gehört. Also du bist, also nee, stimmt, das war's gar nicht. Das war der Ivo, der in unserer Dreiergruppe gefragt hat, wo kann ich mir hier live die Artemis 2 Mondmission anschauen, wo ich sage, wen juckt's?
Mich nicht. Aber was heißt ernsthaft? Null. Wen juckt's? Wir fliegen wieder zum Mond. Also, hallo?
I could not care less, Tobi, wirklich.
Ernsthaft? Ja. Also Raumfahrt ist doch total spannend. Du bist in einem, also wie tauchen auf 10.000 Metern Tiefe in einem lebensfeindlichen Bereich. Und ich glaube, im Weltall, gerade durch die Schwerelosigkeit, durch diese Stille, diese extreme Dunkelheit, das macht schon was mit dir. Also wenn du denkst an die ganzen Astronauten, die von der ISS da irgendwie Lieder gesungen haben, wie der, hieß der Hetfield, glaube ich, da, Major Tom hat der neu aufgelegt da oben mit seiner Klampfe. Das hat doch schon was.
Gibt mir gar nichts. Aber
meine Güte.
Jeder anders, ja.
Ja.
Jeder, wie er will.
Aber du fragst mich ja nicht nur, ob ich NASA-Fan bin oder nicht. Du hast doch ein Thema dazu.
Ja, du hast ein Thema dazu, weil du hast gesagt, also die nutzen offensichtlich Windows, ne? Also
ja, sie nutzen zumindest Outlook. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Jetzt verstehe ich erstmal deinen Wink hierhin. Ich dachte, du hast was Eigenes mit der NASA mitgebracht. Nein, ich habe mir aufgeschrieben, Artemis 2 nutzt Outlook, denn die haben ein Problem mit der Outlook-Installation. Und zwar relativ kurze Zeit, nachdem sie schwerelos geworden sind, haben die Astronauten über den Funk, den man als Livestream mithören konnte, eben gemeldet, dass Outlook nicht läuft. Und ich hätte jetzt erstmal erwartet, dass Ross sagt, have you tried turning it off and on again? oder sonst irgendwas? Nein. Das Einzige, was ich weiß, ist, die haben anscheinend auf ihrem Microsoft-Tablet plötzlich zwei Outlook-Installationen vorgefunden, die aber beide nicht funktioniert haben. Aber ansonsten fiel mir nur eine Sache ein. Kennst du Space Force?
Space Force, ja genau, mit ja. Steve Carell. Ja,
ja, ja, genau. Da gibt's eine wunderbare Szene, wo, ja, ich glaube, der Satellit außer Kontrolle gekommen ist und dann sagt er, oh, in 11 Minuten gibt's dann so einen Impact oder sowas. Also wird der getroffen von irgendwas und der muss jetzt ausweichen und dann soll dieser eine Wissenschaftler soll dann schnell berechnen, wie sie den da wegkriegen oder wohin und welchen Thrust-Level sie da einstellen müssen. Und in dem Moment macht Windows ein Zwangsupdate. Er sagt, ich kann jetzt für die nächsten 49 Minuten leider hier gar nichts berechnen. Und schreit der Chef von dem ganzen Unternehmen nur noch, fuck Microsoft!
Also war die Fiktion wieder näher an der Realität, als man eigentlich dachte. Ne?
Unfassbar, ja. Ja.
Die haben auch gerade Probleme mit der Toilette. Also ich weiß nicht, was jetzt da ist höher gelöst. Priorisiert ist.
Ja? Nein, ist die Toilette okay. Ist gelöst, ja. Das habe ich mitbekommen, dass die geht wieder. Übrigens, die Toilette, das habe ich nämlich auch gesehen, im Zusammenhang mit dieser Sache. Schau mal, du kennst dich ja doch aus. Also anscheinend interessiert es dich doch.
Nein, aber du kommst ja gar nicht drum herum. Das wird überall, geht es um die Toilette im Space Shuttle.
Na, ist ja mein nicht Gott. Das Space Shuttle. Also, ja. Nein, ganz wichtig, das ist ja eine Rakete, nicht das Space Shuttle. Aber weißt du, wo diese Toilette eingebaut ist? Die ist im Fußboden. Und zwar quer. Also quasi du liegst quer im Fußboden, weil das natürlich in der Schwerelosigkeit überhaupt keine Rolle spielt, ob du im Fußboden, in der Decke, in der Wand, im Raum und oben nach unten oder sonst irgendwas dein Geschäft verrichtest. Und da gibt es auch, und die auch sehr spannend, also du machst einen Deckel hoch, das ist übrigens eine der ersten Toiletten, die so ein bisschen funktioniert wie echte Toiletten. Da gibt es ein Handle, also so eine Halterung, wo du dich also festhalten kannst, weil du dich natürlich aufgrund der Schwerelosigkeit auf den Sitz quasi pressen musste. Deswegen musst du dich da ein bisschen festhalten und dein Hintern auf die Öffnung quetschen, damit da nichts rausfliegt. Da ist übrigens Unterdruck drin, damit eben nichts rausfliegt, sondern nur rein.
Gut zu wissen, Tobi. Gut zu wissen.
Soll ich dir noch was sagen?
Nein, bitte, wenn es um die Toilette geht, nein. Nein,
doch, erzähle ich dir. Erste Mondlandung, da hatten die keine Toilette an Bord. Die hatten Windeln.
Ja.
Armstrong, bevor er den ersten Fuß auf den Mond gesetzt hat, hat erstmal seine Windeln gewechselt und frische angezogen. Und es kommt noch schlimmer. Die haben, bevor sie den ersten Fuß auf den Mond gesetzt haben, weil sie wussten, im Notfall müssen die sofort hoch, erstmal Ballast abgeworfen. Das heißt, die Menschheit hat als allererstes, nachdem sie auf dem Mond gelandet ist, das erste Mal und aussteigen wollte, erstmal verschissene, verpinkelte Windeln von zwei erwachsenen Männern auf den Mond geworfen. Und diese Tüte, die sind in Tüten eingewickelt. Die liegt heute noch auf dem Mond, kann man nachlesen. Habe ich einen Riesenartikel drüber geschrieben vor ein paar Jahren schon. Die größte Sauerei der Menschheit, meines Erachtens.
Okay, ich entschuldige mich bei den Hörern jetzt für den 10 Minuten Toilettenmonolog vom Tobi, aber es ist manchmal ist es so, ja. Wir müssen ihn nehmen, wie er ist. Wir müssen ihn halt einfach so nehmen, wie er ist. Also, ich habe noch was eine Hausaufgabe für die Hörer. Und zwar. Jetzt hat der Frühling angefangen, wir machen einen Frühjahrsputz, alle zusammen, einen digitalen Frühjahrsputz. Wir nehmen uns die nächsten Wochen mal irgendwie ein paar Stunden Zeit und löschen alte Accounts. Also Accounts von irgendwelchen Stores, von irgendwelchen Social Media, einfach was wir nicht mehr nutzen, was wir nicht mehr brauchen und löschen diese Informationen, löschen diese Daten. Also nicht nur die E-Mails löschen, die von dem Shop kommen, sondern wirklich den Account löschen. Ja, das geht. Also das müssen die alle anbieten. Also das ist mal die erste Hausaufgabe. Die zweite können wir fast überspringen, weil Passwörter brauchen wir ja nicht zu ändern. Das machen wir alle nach Weihnachten, wie wir gelernt haben. Ne? Das ist ja so, zwischen den Jahren ist unsere Zeit, wo wir Passwörter ändern. Das ist
gerade erst frisch passiert.
Ja, wenn man es nicht gemacht hat, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das mal wieder zu ändern. Aber wie gesagt, Passwörter ändern wir nicht mehr so häufig. Einmal im Jahr reicht vollkommen aus. Dann löschen wir Apps. Beziehungsweise wir rekonfigurieren Apps. Also gerade auf dem Handy ist es bei mir so, dass ich sehr selten eine App wieder runterschmeiße tatsächlich. Ja, also ich bin da auch ein bisschen messy. Ja, das glaube, das macht jeder. Also schnell installiert und dann liegt es halt irgendwo auf der siebten Seite der Apps und du nutzt es halt nie wieder. Deswegen einfach mal gucken, was brauche ich davon noch und löschen. Und bei den anderen Apps, die man noch will, die man benutzt, auch mal gucken, was haben die denn für Berechtigungen bekommen über die Zeit. Also haben die Zugriff auf die Kamera oder Standort oder Fotoroll. Einfach mal gucken und aber löschen. Kann man nebenbei machen, kann man nebenbei auch Netflix schauen. Ja.
Sonst noch?
Ich habe noch einen Tipp, der kommt dir wahrscheinlich ein bisschen entgegen, weil du auch, ich weiß, in deinen Vorträgen da sehr viel drüber sprichst. Da geht es um die Wi-Fis, dass man einfach mal in die Liste der gespeicherten Netzwerke geht und die löscht. Weil, und das kannst du sagen, warum ist es wichtig, dass ich das McDonald's WLAN aus meinem Handy rausschmeiße?
Naja, damit es sich nicht automatisch verbindet, wenn einer so tut, als hätte er einen McDonald's WLAN, weil dann dein Handy glaubt, oh super, da ist ja wieder der Burgerbrater, da kann ich jetzt kostenlos ins Netz gehen und sich da einloggen. Ich muss aber eins sagen, zwei Sachen dazu. Diese Liste ist bei iOS relativ schwer zu finden.
Über Bearbeiten, ja, das ist relativ, du gehst auf WLAN, bearbeiten, dann kannst du die löschen.
Ja, einzeln, mehr oder weniger. Also iOS ist da furchtbar. Wirklich schlimm. Ich habe aber gemerkt, dass bei der Liste, bei Kurzbefehlen, wenn man auf iOS auf dem Handy auf Kurzbefehle geht und sagt, mach mal was, wenn ich ins WLAN komme, dann kriegst du alle angezeigt, die in deiner Liste sind. Also da kannst du erstmal schon mal sehen, wie viele du hast, weil das ist schon mal eine Sache, da erschrickt man dann erstmal, weil man scrollt wahrscheinlich erstmal 2-3 Minuten von oben nach unten und merkt immer, boah, hoppala, wo war ich denn überall schon eingeloggt? Also das geht. Man kann die Liste komplett löschen. Einzeln löschen gibt's auch. Es ist ein bisschen schwierig und ein bisschen aufwendig. Aber das kann man tatsächlich machen. Ich muss aber gestehen, ehrlich gesagt, da muss ich mir an die eigene Nase fassen. Da bin ich tatsächlich nicht gut. Ich habe, glaube ich, noch, keine Ahnung, über 300 Wi-Fi-Netze in dieser Liste.
Ich auch, aber wir machen das jetzt einfach mal alle zusammen, weil wenn ich die Liste anschaue, da sind wirklich Locations, bei denen ich mal war, wo ich garantiert nächste Zeit auch nicht mehr hinkomme, kann man mal rauslöschen. Und das ist wirklich versteckt unter iOS. Wenn du machst im Prinzip das WLAN, die WLAN-Seite auf und gehst dann oben rechts auf Bearbeiten und dann kommen die. Kannst dann nur, wie du schon gesagt hast, einzeln rauslöschen. Ist echt, echt blöd, aber sollte man ab und zu mal tun, gerade mit Klassikern.
Also, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche. Oder alles. Du kannst also dein komplettes Netzwerk zurücksetzen. Dann musst du zwar das Passwort von dir erstmal zu Hause und im Büro und wo du regelmäßig bist, wieder neu eingeben, aber dann sind wirklich erstmal alle weg. Das geht auch. Aber ich brauche ein bisschen Unterstützung, weil ich habe mir jetzt nochmal überlegt, was du da gerade alles gesagt hast. Alte Accounts löschen ist ja nett, aber ganz ehrlich, die ich löschen würde, von denen weiß ich gar nichts mehr. Also, die habe ich völlig vergessen.
Ja, wahrscheinlich.
Wie komme ich denn da? Hast du dann Tipp eigentlich, irgendwie?
Ja, eigentlich kannst du das nur machen über die E-Mails, die du bekommst. Du bekommst ja ab und zu mal Werbe-E-Mails von irgendeinem Store, bei dem du was bestellt hast. Und dann kannst du sagen, ah, okay, ich lösche jetzt die E-Mails oder lass die in Spam laufen Oder besser, ich gehe zu dem Store und lösche da meine Informationen. Das wäre eigentlich die bessere Möglichkeit. Macht natürlich kein Schwein, aber ab und zu sollte man es schon tun, wenn man sagt, hey, weniger, ja, weniger Fußspuren im Internet, immer besser. Stimmt.
Wobei das was ist, wenn so eine Mail kommt, dann das eine machen. Aber es ist jetzt nichts, wo du dich hinsetzt und sagst, ich mache das mal 5-mal, weil dann schreibt ja gerade keiner in dem Moment, logischerweise. Ja. Macht wenig Sinn. Aber okay, Apps ausmisten bin ich auch so einer. Ich habe Apps auf dem Handy, die habe ich, glaube ich, in meinem Leben erst einmal, nämlich nach der Installation, aufgemacht, nie gebraucht. Die warten da alle noch. Okay.
Aber ja, kann man schön nebenbei machen. Also wirklich mal so irgendwelche Spiele, die man ewig gespielt hat, einfach runterschmeißen. Das geht schon. Kann man machen.
Okay. So, dann erzähle ich dir was anderes. Ich bin wieder geflogen und du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich dir vor vielen, vielen Sendungen mal erzählt habe, Mensch, du kannst im Flugzeug, auch wenn es kein WLAN gibt dort, also wenn du keine Internetverbindung hast, wie auf manchen Lufthansa Flynets zum Beispiel, kannst du trotzdem über die Whoist-App sehen, wo du bist. Denn ja, die Whoist-App hebt zumindest in einem bestimmten Zoom-Level die Landkarten auf, bei denen du schon mal in Whoist geguckt hast. Wenn du also bewusst schon mal ziemlich weit rausgezoomt hattest und, ich sage es mal, halb Europa abgedeckt hattest, konntest du über die Whoist-App trotz Flugmodus in der Luft und ohne Online-Verbindung sehen, wo du fliegst, in welche Richtung und über welcher Stadt du gerade bist. Mhm. So. Diese Funktion funktioniert deshalb, weil GPS halt auch im Flugmodus funktioniert und keine Online-Verbindung heraussetzt. Jetzt hat jemand eine App geschrieben und ich liebe sie. Die heißt Sky Location. Ein Wort, Sky Location, und ist quasi so ein In-Flight GPS Location Provider, der dir anhand des echten GPS-Signals anzeigt, so wie man es kennt, hier 8 Satelliten gefunden oder mehr, wo du bist. Der hat eine Offline-Karte dabei, zeigt dir also an, wo du bist, was die nächste Stadt, der nächste Flughafen um dich rum ist, welche Höhe du fliegst, die Geschwindigkeit berechnet er und so weiter und so fort. Und das Ganze eben offline. Kostet in der Pro-Version, die dir die Landkarte anzeigt, 2,99 einmalig für immer. Also ist jetzt nicht irgendwie so ein Abo, einmal im Jahr. Sofort ist mir das wert gewesen und ich habe es ausprobiert. Ich liebe es. Und wenn du die 2,99 nicht ausgeben willst, siehst du nur die Location und hast jetzt keine Landkarte, der du folgen kannst, sondern er sagt dir nur, du bist in der Nähe von Triest, Bologna, Madrid oder was auch immer, Barcelona, Hauptsache Spanien.
Aber warum? Also damit du weißt, wann du ungefähr ankommst oder warum schaust, warum interessiert dich das, wo du gerade genau bist?
Du, manchmal sehe ich da unten irgendwelche, was weiß ich, einen See, wo ich mir denke, ach, was für eine spannende Form. Oder der schaut, ja, guck mal, da ist noch ein Hafen dran oder ein Badestrand oder sonst
du
irgendwas.
Du sitzt immer am Fenster. Okay.
Ja, natürlich sitze ich. Ja, stimmt. Ja. Das
ist immer im Gang, ja.
Das, pass auf, da, kleine Anekdote, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Rüdiger und ich, wir sind letztes Jahr zusammen in Hannover gewesen auf der SEC-IT. Und das war sehr witzig. Ich hatte ja meinen Sitzplatz wie immer am Fenster und relativ weit vorne darf ich buchen. Und dann musste ich aber umbuchen aus bestimmten Gründen. Und zwar musste ich die Strecke sogar teilen. Also ich musste eine Teilstrecke. Ich wollte eigentlich über Stuttgart kommen. Das fiel dann aus, wie auch immer. Flog dann aus München. Und dann haben die alles rausgenommen und haben das Ticket neu ausgestellt. Und dabei ging mein Platz verloren. 7 Anton. Und ich habe das völlig vergessen und nicht gemerkt. Und wir treffen uns am Flughafen und dann schaue ich irgendwie zufällig auf meine Bordkarte und denke mir, wieso sitze ich denn auf, was war es, 16C?
Ja, also mein Sitzplatz wurde auch verändert, musst du sagen. Also ich habe auch eine Info bekommen, mein Platz hat sich geändert, was mich total aufgeregt hat, weil ich sitze halt gern am Gang und ich habe einen Gangplatz reserviert und wurde dann umgebucht auf den Fensterplatz. Mag ich nicht.
Und welcher?
7A.
Das war der Platz, den ich ursprünglich gebucht hatte, den sie mir weggenommen haben, um mir dann irgend so einen blöden Gangplatz 5 Reihen dahinter zu geben, den ich nicht haben wollte. Und der Rüdiger hat meinen ursprünglichen bekommen. Ist ja unfassbar, oder? Was für ein Zufall. Ja, in so einem Zufall. A320 oder 321 war es sogar mit, keine Ahnung, 194 Plätzen.
Ja, aber ich hätte dir natürlich gerne deinen Platz gegeben, damit du aus dem Fenster rausschauen kannst.
Das ist, wenn
dir so wichtig ist, so die Seen anzuschauen, wenn du drüber fliegst, dann.
Ich mag das sehr gerne.
Okay. du hast Waymo. Erzähl weiter.
Ja, oh, das ist eine super Sache. Da habe ich auch geblockt drüber diese Woche. Das ist eine super spannende Geschichte. Okay. Also, Waymo ist ein Taxiunternehmen in den USA, die ohne Fahrer fahren. Also das sind selbstfahrende, autonom fahrende Fahrzeuge. Du steigst da ein, da ist kein Lenkrad drin, kein Gaspedal, da sitzt auch keiner und du sagst über die App, wo du hin willst, und dann fährt der los, ordnet sich in den Verkehr ein und so weiter und so fort. Was die natürlich haben, sind Sensoren um ihr Auto. Und damit die keinen kleinen Kinder am Zebrastreifen überfahren, gibt's natürlich auch einen Sensor, der erkennt, wenn jemand vorm Auto steht, und dann fährt dieses Ding nicht los. Also der überfährt jetzt nicht.
Das ist schon mal ganz toll. Ja. Eine tolle Funktionalität. Ja. Finde ich gut. So. Ja. Finde ich gut.
Jetzt pass auf, jetzt ist was passiert. Doug Fulop und zwei seiner Freunde sind in San Francisco in so ein Waymo-Taxi eingestiegen. Im Januar war das. Und kaum waren sie drin, Türen zu, Türen verriegelt, kam irgend so ein Junkie aus der Ecke mit einem Baseballschläger in der Hand und fing an, auf die Scheiben und des Autos einzuprügeln. Und den Doug und seine zwei Freunde, obwohl die sich offensichtlich nicht kannten, also dieser Angreifer, mit dem Tode zu bedrohen. Ich bring dich um, Motherfucker, oder was auch immer der auch geschrien haben möchte. Ganz ehrlich, wenn ich im normalen Taxi sitzen würde, hätte der Fahrer erstmal Gas gegeben. Der hätte ihn vielleicht jetzt nicht gleich über den Haufen gefahren, aber zumindest langsam irgendwie aus dem...
Erstmal in Sicherheit bringen.
Natürlich,
weg.
Ja, sofort. So, das Waymo-Taxi ist nicht losgefahren, weil die Sensoren gesagt haben, guck mal, da steht einer vorm Auto, den dürfen wir nicht wehtun. So, der Doug und seine Freunde haben dann gleichzeitig die 911, also die Hotline, den Notruf angerufen und die Waymo-Hotline, weil die Waymo-Hotline kann Autos auch fernsteuern. Das ist, manchmal fahren die sich nämlich fest, da kommen sie aus irgendwie einer Sackgasse nicht mehr raus, und dann steuert halt irgendwie so ein Mensch das. Der sagte aber, ich kann euch nicht helfen, weil der Sensor sagt, da steht einer vorm Auto, den darf ich nicht umfahren. Ich kann nichts machen. 6 Minuten Terror in diesem Auto, während dieser Typ auf das Ding einschlägt und dich mit dem Tode bedroht, bis, es waren Passanten, die Polizei war noch gar nicht da so schnell, den Typen irgendwie weggezogen haben oder sonst irgendwas.
Aber ganz ehrlich, also 6 Minuten sind schon sehr lang in so einer Situation. Aber wie krass gut sind denn die Scheiben? Wenn du 6 Minuten da mit einem Baseballschläger draufhämmerst, dann geht aber jedem Auto die Scheiben kaputt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind schon längst vorbei. Ich habe letztens, Jahre her schon, sagte auch einer, gerade Volvo-Scheiben, die sind wohl noch einen Tacken stärker gewesen damals. Heute haben die wahrscheinlich alle nachgezogen. Da kommst du selbst im Hammer nicht durch. Also du brauchst wirklich so diese speziellen, wie sie im Bus sind, mit dieser extrem feinen Spitze. Um die Dinger irgendwie knacken zu können. Also das ist nicht das Thema. Aber es zeigt eigentlich auch für mich wieder, also so ein Sensor kann halt nicht unterscheiden, wie ich gerade gesagt habe, zwischen 6-jährigen Kind auf Zebrastreifen und Psychopath mit Baseballschläger.
Ja, im Zweifel willst du den ja auch nicht überfahren. Also das
Nein,
ist natürlich auch richtig
irgendwo. Die kam ja auch nicht raus. Also der Typ steht ja erstmal auf einer Seite vom Auto. Da könntest du ja theoretisch auf der anderen Seite die Türen öffnen und raus. Das ging halt auch nicht, weil Waymo hat zugemacht. Mhm. Und da ist die Frage, ob du in so einem Fall nicht irgendwie so eine Exit-Strategie auch in so smarte Geräte einbauen musst. Einfach. Wie auch.
Puh, ja, gut. Apropos Exit-Strategie, Tobi. Ich glaube, wir exiten jetzt mal den Podcast hier, weil wir sind wieder bei über einer Stunde.
Alter,
ich habe übrigens im Zuge mit den Hörern geschrieben, habe mal gefragt, wie wir so von der Dauer, ob das okay ist, wenn wir so eine Stunde podcasten.
Ja.
Und die einhellige Meinung war, ja, total gut. Wir können eine Stunde machen. Die Leute hören es auch bis zum Schluss, haben wir jetzt festgestellt. Teilweise auf Tempo 1,2. Okay, verstehe ich gar nicht, aber gut. Aber
du hörst doch auch schneller, oder? Deinen Podcast?
Nee, nie.
Warst das nicht du? Hast du mir nicht erzählt, du guckst, hörst irgendwie auf 1,5?
Ich schneide oder unseren Podcast schneller, aber ich höre natürlich langsam.
Okay.
Nur beim Schnitt.
Okay.
Ja, gut. Aber dann haben wir es geschafft, Tobi. Vielen Dank und nochmal alles Gute zum Geburtstag.
Ich hab doch nicht Geburtstag. Ach so, der Podcast. Ich habe aber noch was für dich. 3, 2, 1.
Ich glaube, es hat Geburtstag. Yeah!